So, worum geht's heute? Ich habe einen Text rausgesucht, der vielen vielleicht schon bekannt ist. Und ihr denkt, naja, so ein einfacher Text, was kann man da schon drüber sagen? Johannes Kapitel 2, Vers 1 bis 12. Ich hatte den Joachim gebeten, mir mal den Text hier einzublenden, da brauche ich nicht vorlesen. Ihr könnt dann während der Predigt den Text mitverfolgen hier vorne. Mein Thema ist Begegnungen mit Jesus. Und da habe ich ja schon öfters über dieses Hauptthema verschiedene Predigten gehalten bei euch. Und heute geht es um die Hochzeit zu Kana. Eine ganz besondere Angelegenheit, wo man drüber schreiben könnte, einer unter vielen. Und doch ganz groß. Nämlich Jesus. Um den geht es heute. Hast du schon mal so richtig Mangel gelitten? Gute Frage, ne? Wahrscheinlich nicht. Für jemanden, der Wohlstand gewohnt ist, ist unter Umständen ein kleiner Mangel schon eine gravierende Erfahrung. Zum Beispiel, wenn dem Schwaben der Most ausgeht. Das wäre ein richtiges Dilemma. Ja, weil das braucht man einfach. Um Mangel geht es hier in diesem Wort Gottes. Aber auch und vor allem um den, der den Mangel stillt. Eigentlich ein sehr ermutigender Text, denn er zeigt uns, wie Jesus eingeladen wird. Wo Jesus eingeladen wird, da hinterlässt er Spuren. Also wenn du Jesus in dein Leben eingeladen hast, dann hinterlässt er Spuren. In deinem Leben und auch im Leben anderer. Aber er zeigt auch, dass man, obwohl alle gute Gabe von Gott kommt, doch blind für den Geber sein kann. Warum das so geschehen kann, zeigt uns der Text ebenfalls. Nun beginnt der Bericht des Johannes über den Dienstbeginn des Herrn Jesus gleich mit einem Fest. Und das ist ja schon mal ein guter Einstieg. Das finde ich schön, denn er zeigt uns, dass ein Fest erst mit Jesus etwas Besonderes wird. Sagt schon der Prediger, ne? Alles, was Gott uns zum Genießen gegeben hat, wird wirklich erst dann ein Genuss, wenn es mit Gott geschieht. Wenn wir wissen, es kommt von dem, der uns gemacht hat. Wenn es mit Gott geschieht. Dieser Text zeigt uns auch, wie verschiedene Menschen Jesus begegnen und ihn erleben. Zum Beispiel Maria oder die Diener oder der Speisemeister. Aber es ist auch wichtig, dass man Jesus selbst erkennt, damit man an seiner wahren Freude teilhaben kann. Und Vers 2 zeigt uns, wie es sein kann, erster Punkt, wenn Jesus eingeladen wird. Erster Punkt, wenn Jesus eingeladen wird. Jesus wurde wie viele andere eingeladen. Er war einer unter vielen. Zu diesem Zeitpunkt waren wahrscheinlich gerade mal 5 seiner Jünger bei ihm. Es war ja ganz am Anfang seiner Dienstzeit. Simon Petrus, Andreas, Philippus, Nathanael und ein nicht näher genannter Jünger, vielleicht war es der Johannes. Kana, der Ort, wo dieser Anfang der Zeichen Jesus stattfand. Irgendwas poppt, da bin ich das. Kann sein, ne? Befand sich wahrscheinlich auf der Westseite des Sees Genezareth, nördlich von Nazareth. Und von dort kam auch Nathanael aus Johannes 21, Vers 2, können wir das entnehmen. Ich denke, so mancher Mensch von heute hat vielleicht Jesus mal in sein Leben eingeladen und doch steht er für ihn eher am Rande. Eben einer unter vielen. Doch der Herr Jesus will mehr. Ich denke da an Vers 11, das zeigt uns das. Vers 11, da lesen wir, diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana, in Galiläa, und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden. Und seine Jünger glaubten an ihn. Er will uns seine Herrlichkeit zeigen. Er will, dass wir ihm vorbehaltlos vertrauen, dass er der Herr über unseren Mangel ist. Ja, dass er selbst unser Herz uns selbst erfüllt, nicht nur im Fest, sondern auch im Alltag. Es reicht nicht, von Jesus zu wissen, von seiner Anwesenheit. Man muss mit ihm selbst eine Verbindung eingehen und in dieser Verbindung auch leben. Und ich glaube, es geht uns wahrscheinlich allen so, dass wir vielleicht manchen Abend uns auf den Herrn Jesus besonnen haben und dann gedacht haben, eigentlich habe ich heute mit Jesus gar nicht groß geredet. Kennt ihr das? vor lauter Aktivitäten, Schule, Arbeit, daheim im Garten schaffen und. Da kann man einfach Jesus vergessen. Ist das schlimm? Wir empfinden es vielleicht so. Aber ich rede auch nicht alle 5 Minuten mit meiner Frau. Manchmal 5 Stunden lang gar nichts. Wenn sie im Buchladen ist, ist sie weg, dann kann ich nicht mit ihr reden. Gut, ich könnte sie anrufen. Ja, heute ist ja das kein Problem mehr, aber es ist nicht schlimm. Ich weiß, meine Frau ist trotzdem da, auch wenn sie weg ist. Warum? Weil ich mit ihr verbunden bin. Wir sind eins, ja? Auch wenn sie mal eine Zeit lang weg ist. So ist es mit dem Herrn Jesus auch. Und ich glaube nicht, dass der Herr Jesus erwartet von dir und mir, dass wir alle 5 Minuten mit ihm reden. Und trotzdem, glaube ich, möchte er, dass wir mit ihm leben. Und ich bin dankbar, dass der Heilige Geist, der in mir wohnt, die Verbindung zu Jesus darstellt oder ausübt. Ja? Er ist derjenige, der mich immer wieder, dich immer wieder auf den Herrn Jesus, an den Herrn Jesus erinnert. So nach dem Motto, hey, ich bin auch noch da. Aber er tut es nicht als Vorwurf. Ja? Er meldet sich einfach in uns. Er regt uns an, mit Jesus zu reden. Und unser Mangel besteht manchmal darin, dass wir eben ja, entweder merken, unsere Gemeinschaft mit Jesus hat jetzt nachgelassen. Und was macht der Herr? Er sorgt dafür, dass dieser Mangel behoben wird, indem er uns an sich erinnert. Ich sage es jetzt mal mit meinen Worten. Jetzt kommen wir mal zum Text. Maria, seine Mutter, kannte Jesus und sie sah einen Mangel. Sie hatte zwar noch kein Wunder von ihm gesehen, aber sie wusste, Jesus ist der Sohn Gottes. Und das war ja jetzt nicht existenziell, dieser Mangel, der da herrschte. Auch wenn das Fehlen von Wein das Ansehen des Bräutigams geschmälert hätte. Ihr habt ja die Serie Chosen sicher auch gesehen, da wird es schön dargestellt. Ja, weil das war ja schon, da wird es so dargestellt, das war schon schlimm, ne, dass da jetzt auf einmal der Wein ausgegangen war. Nun, die Maria hätte ja zum Speisemeister gehen können, der war ja da schließlich zuständig. Ne? Aber nein, sie geht zu Jesus. Er war ihr Sohn und sie hat sich vielleicht gar nicht so viel dabei gedacht, als sie ihn auf den Mangel aufmerksam machte. Sie haben keinen Wein. Vers 4 schildert uns nun, was passieren kann. Das ist der zweite Punkt. Wenn man Jesus den Mangel zeigt, was passiert dann, wenn man Jesus den Mangel zeigt? Jesus antwortet anders, als Maria es erwartet hat. Jesus sagt, Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Das scheint, man könnte sich fragen, was hat Maria falsch gemacht, dass Jesus sie so scheinbar barsch zurechtweist. Frau, was habe ich mit dir zu tun? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Nun, das scheint nur so barsch. Eigentlich war diese Anrede damals, ich habe es mal recherchiert, damals eher eine höfliche Wendung. Wir verstehen das heute anders. Ja? Wir sehen das in Johannes 19, Vers 26, als nun Jesus seine Mutter sah, heißt es dort, und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, das war am Kreuz, darf man nicht vergessen. Als er den Jünger dabei stehen sah, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Frau, siehe dein Sohn. Es war alles andere als lieblos, im Gegenteil. Jesus sagt, ich sorge für dich. Ich bin zwar jetzt bald weg, aber er wird sich um dich kümmern. Ich denke, es hat auch damit zu tun, dass Jesus klar macht oder dass Jesus zeigt, Maria hatte keine elterliche Autorität mehr über Jesus. Das war, wo ein Kind war, anders. Das wissen wir, ne? Aber jetzt nicht mehr. Jetzt hat Jesus ein Werk zu tun, das der Vater durch ihn wirkt. Und deswegen sagt er, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Die kam kurz danach. Was will Jesus deutlich machen, wenn er nun sagt, meine Stunde ist noch nicht gekommen? Er will damit deutlich machen, dass er seine Werke nicht in erster Linie nach dem Willen der Menschen tut, so nach dem Motto, jetzt mach mal endlich was. Ja? Nein, er tut seine Werke ausschließlich nach dem Willen Gottes. Heißt das nun, dass wir nicht mehr bitten dürfen? Natürlich nicht. Jesus fordert uns ja selbst dazu auf, bittet, so wird euch gegeben. Aber manchmal ist es ja so, wir sind manchmal in Situationen drin, wo wir beten und beten und beten und beten und es kommt einfach nicht so. Und wir wissen doch, Gott hat doch gesagt, dass er uns Gesundheit schenken will, oder? Das verstehen viele so, ja. Aber eigentlich nein. Dass Gott uns gesund machen kann, wenn wir krank sind, ist kein Thema. Und er hat auch im Jakobusbrief ganz klar gesagt, was man dann tun soll, wenn man krank ist. Nämlich seine Ältesten rufen lassen, damit sie beten. Aber wenn der Herr das dann nicht tut und nicht tut und nicht tut und nicht tut. Wir haben so einen Bruder in der Gemeinde, der liegt nach einem zweiten Schlaganfall schon seit Jahren jetzt im Bett, kann nicht selber schlucken, rechte Seite komplett gelähmt. Und jedes Mal, wenn ich ihn besuche, dann denke ich, Herr, dass einer in der Lage so zuversichtlich ist, das kannst nur du machen. Und trotzdem wird gebetet für ihn und er wird nicht gesund. Und ich denke, vielleicht will das Gott so. Und ich bete dann immer darum, Herr, schenk doch, dass wir, dass seine Frau, dass er selbst erkennt, was das Ziel damit ist, das du mit ihm hast, dass dein Wille geschieht. Darum geht's uns doch, oder? Die Antwort, die Jesus seiner Mutter gibt, war sicherlich schmerzlich für Maria. Und so ist es manchmal in solchen Situationen auch, wenn man da so versucht, eine Antwort zu geben auf diese Frage, dann kann das manchmal schmerzlich sein. Spurgeon hat einmal gesagt, es ist viel weniger Leiden im Leiden als im Nicht-Annehmen des Leidens. Da ist was Wahres dran. Ich wünschte mir auch, ich hätte kein Asthma und müsste nicht so alle 3-4 Monate einen Infekt haben. Und trotzdem kommt es immer wieder. Aber ich weiß, Gott gebraucht mich mit dieser Krankheit. Er kann das. Er kann sich darin verherrlichen, wenn wir wollen, wenn wir es zulassen. Lukas 2, Vers 35, da heißt es, eine Prophezeiung des Simeon, aber auch dir selbst wird ein Schwert durch die Seele dringen. Das war spätestens dort am Kreuz, als Jesus am Kreuz starb. Das muss Maria so empfunden haben, wie wenn ein Schwert durch ihre Seele dringt. Aber vielleicht war auch diese Antwort des Herrn Jesus schon schmerzlich für sie. Aber sie kennt Jesus zu gut, um mit ihm das Übel zu nehmen. Und darin sollten wir uns ein Vorbild nehmen, wenn es uns unverständlich scheint, wie der Herr manchmal handelt. Wenn der Herr eben scheinbar nicht das tut, was wir von ihm erbeten haben. Seht euch mal den Text an, Vers 5. Da heißt es, seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Das ist übrigens der wahre Mittlerdienst, den Maria ausübt. Das Einzige, was man als Anweisung der Maria an uns nehmen können, ist genau diese Aussage. Ja? Tut, was Jesus sagt. Tut, was Jesus sagt. Finde ich sehr interessant. Sie weist auf Jesus hin. Und dann sehen wir in Vers 9, 6 bis 9, was geschieht. Und das ist der dritte Punkt, wenn man Jesus gehorcht. Die Anweisung an die Diener zeigt uns, dass Maria ihrem Sohn gehorcht. Obwohl sie ihn nicht verstand, vertraut sie ihm und empfiehlt anderen, nämlich den Dienern, ebenfalls Jesus zu folgen, ihm zu gehorchen. Sie hören auf Maria, sie hören auf jemanden, der Jesus besser kennt als sie. Und sie folgen, sie gehorchen Jesus. Und das, obwohl Jesus etwas befiehlt, was eigentlich völlig unsinnig erscheint. Vers 6 und 7. Es waren aber dort 6 steinerne Wasserkrüge nach der Reinigungssitte der Juden, von denen jeder 2 oder 3 Eimer fasst. Ich habe mal nachgelesen, das waren, so ein Krug hatte ungefähr 100 Liter Inhalt. Also war schon, die müssten schon ganz eine Weile schöpfen. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Krüge mit Wasser, und sie füllten sie bis oben hin. Kein Jude hätte damals ohne Not aus diesen Krügen Wasser getrunken. Das hat man zur Reinigung der Füße verwendet. Ja, das Wasser aus der Gihonquelle, das hätte man schon getrunken, aber das hier, nee. Was zeigt uns der Herr hier? Dass er auch die ganz einfachen irdischen Dinge, die nicht das Richtige zu sein scheinen, die nicht die Erwartungen erfüllen, benutzen kann. Das Einfache, was wir tun können, um etwas Großes draus zu machen. Das war ja schon ein trauriges Getränk, Wasser aus dem Putzkübel. Ging es uns nicht oft auch schon so, die Lösung für unseren Mangel scheint uns zu menschlich zu sein. Vielleicht sogar wenig gewinnbringend, unsinnig, fruchtlos. Es scheint der Ehre Gottes nichts hinzuzufügen. Warum vertrauen wir nicht, dass der Herr Jesus gerade das Einfache, was du und ich tun können, in ein wohlschmeckendes Getränk verwandeln kann? Unter seiner segnenden Hand wird doch auch das ein Genuss sein. Wohl dem, der es erkennt und dankbar annimmt. Wir sind oft in der Lage, dass wir gar nicht begreifen, dass die einfachen Dinge manchmal die besseren sind. Ja, KI wäre eigentlich gar nicht nötig. Wenn sie nötig wäre, hätte sie Gott schon vorher erfunden. Glaubt mir das. Das ist alles Quatsch. Das ist das Bestreben des Menschen, besser sein wollen wie Gott. Und das stammt aus einer Quelle, die der Mensch, der natürliche Mensch nicht erkennt. Das ist der Feind Gottes, der den Menschen, der 3 Dinge benutzt bei den Menschen, um sie dahin zu führen, wo er sie gern haben möchte. Das ist das, was Johannes im 1. Johannesbrief beschreibt. Die Augenlust, die Fleischeslust und das hoffärtige Leben. Mit diesen 3 Dingen ist alles gesagt. Das sind die Ursachen dafür, was für all das, was heute in unserer Welt schiefläuft. Wir haben einen Herrn, der Wunder vollbringen kann mit ganz einfachen Dingen. Die sehen vielleicht nur du und ich. Wir Christen sehen fast jeden Tag irgendein Wunder, ne? Wie Gott uns führt. Wie wir plötzlich jemand begegnen und gar nicht damit gerechnet haben. So geht es uns immer wieder. Oder wir erfahren von irgendeiner Seite Hilfe in einem Moment, wo wir gedacht haben, oh, wie soll denn das ausgehen? Und auf einmal ist die Hilfe da. Und dann lesen wir in der Schrift, ich will ihnen antworten, bevor sie gerufen haben. Gott kennt uns doch. Er weiß doch ganz genau, was unser Mangel ist, was wir brauchen. Ja? Was Jesus hier tat, das war eine Verheißung, eine Offenbarung seiner Herrlichkeit. Schaut hin in Vers 8 und 9b. Der spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt es dem Speisemeister, und sie brachten es hin. Als aber der Speisemeister das Wasser, das zu Wein geworden war, gekostet hatte, und er wusste nicht, woher es war, die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, die wussten es. Die Diener gehorchten und erlebten, dass Jesus Gott ist. Denn nur Gott kann das tun, was er hier tat. Sie wussten, dass sie keinen Wein in die Krüge gefüllt hatten. Und jetzt war plötzlich Wein drin. Hier war ein Werk Gottes geschehen, der aus dem Nichts etwas geschaffen hat, schaffen kann. Aus dem Wasser zum Füße waschen wurde Wein. Seht euch an, was Jesus tat, damit ihr den wahren Wert erkennt. Es gibt manchmal Situationen in unserem Leben, wie ich schon gesagt habe, die einfachen Dinge, und wir erkennen gar nicht, was für einen Wert sie haben. Und es ist wichtig, dass wir uns bewusst werden, dass auch die kleinen Dinge einen großen Wert haben. ich baue gerade ein Modellschiff. Das habe ich ungefähr vor 20 Jahren zum Geburtstag geschenkt bekommen. Dann lag es 15 Jahre lang in der Schachtel. Ich hatte angefangen, den Rumpf zu bauen, also es ist ungefähr so groß, könnt nachher ein Bild, kann ich euch ein Bild zeigen, wenn ihr wollt. So ein Holzmodell, so ein altes Segelschiff ist das. Und dann habe ich angefangen zu bauen und dann lag es 15 Jahre in der Schachtel und ich habe nichts dran gemacht, weil ich einfach keine Zeit hatte oder ich wollte es einfach nicht anpacken. Und dann, als ich in Rente ging, habe ich gesagt, und wenn ich es jetzt nicht mache, dann wird es vor der Entrückung nichts mehr. Na gut, vielleicht wird es wirklich nichts vor der Entrückung, weil es kann ja jederzeit passieren. Ne? Und dann habe ich, so gedacht, kann ich das jetzt echt machen? Ich meine, gibt es nichts Wichtigeres als Schiffle bauen? Und dann hat mir Gott gezeigt, dass ich auch sowas machen darf. Er hat mir ein Talent gegeben, dass ich sowas tun kann. Das wirkt sich nicht nur beim Schifflebauen aus. Ich mache viele andere, ihr könnt meine Frau fragen. Sie kommt zu mir und sagt, ich bräuchte im Buchladen das und das. Ja gut, ich gehe in den Keller und baue es. Das ist, wenn ich es nicht kann, dann rufe ich jemand an und frage, du, kannst du das machen? Ich habe die Maschinen nicht dazu. Aber da merke ich, Gott hat mir Talente gegeben, die ich gebrauchen darf. Die haben dann nichts mit den Predigen zu tun, ja? Aber es ist ein Talent, wo ich anderen nützlich sein kann. Und so ein Schiffle bauen, das kann auch nicht jeder. Ne? Das ist eine richtig probelige Angelegenheit, kann ich euch sagen. Da müsst ihr, ich zeige euch nachher ein Bild. Auf jeden Fall, es ist eine ganz einfache Sache, so ein Talent zu haben und dann zu sagen, Herr, danke, dass ich das tun darf. Das mache ich jetzt für dich. Ich weiß, dass wenn morgen das Haus abbrennt, ist das Schiffle weg. Aber ich mache es für dich. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, Andreas, das kannst du für dich so sagen. Ja, vielleicht kannst du es nicht. Vielleicht sagt dein Gewissen dir, nein, das kann ich nicht machen. Dann mach's nicht. Es gibt viele Dinge, die auch individuell wir mit dem Herrn ausmachen. Wo vielleicht ein anderer auch nicht unbedingt versteht, warum macht er das jetzt. Ne? Aber wenn es nicht gegen den Willen Gottes ist, wenn es niemand schadet und so weiter, dann denke ich, ist es kein Problem. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Ne? Man kann da nicht urteilen über andere. Ich habe einen Bruder in der Gemeinde, der auch so gestrickt ist, noch viel mehr. Und ich bin immer erstaunt, was er alles baut und macht. Mir wäre es auch lieber gewesen, er hätte mal angefangen zu predigen, aber es war nicht sein Ding. Aber jetzt macht er das. Und jetzt steht da in der Bibel, im Römerbrief, dass Gott manchen die Gabe der Hilfeleistung gegeben hat. Die kann dann so aussehen. Ne? Man muss es noch richtig verstehen und einordnen. Oder wie oft habe ich schon gedacht, ich kann am Sonntag nicht predigen oder die Predigt war heute nichts. Und dann kam jemand auf mich zu und sagte, genau das habe ich heute gebraucht. Und dann habe ich so gedacht, ja, Gott kann aus meinem Putzwasser Wein machen, wenn er will. Wir brauchen nur zu gehorchen. Wir müssen das Werk tun, das er uns aufgetragen hat. Und ihm sei denn die Ehre dafür, dass er was draus macht. Aber wir können auch sein wie der Speisemeister, der nur den Wein sah, aber nicht den, der ihn gemacht hat. In Vers 9b und 10, da lesen wir, und er wusste nicht, woher es war. Die Diener aber, die das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Da rief der Speisemeister den Bräutigam und sprach zu ihm, jedermann setzt zuerst den guten Wein vor. Und dann, wenn sie trunken geworden sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt behalten. Das ist mein vierter Punkt. Wenn man nur das Werk betrachtet, ohne Jesus, dann kommt das dabei raus. Was passiert dann? Der Speisemeister, der hatte nicht zu meckern. Der Wein war gut, der war sogar sehr gut, besser als der, den es vorher gegeben hatte. Aber er sah nicht die Herrlichkeit des Herrn Jesus. Er sah nicht, dass der Wein gerade noch Wasser zum Füße waschen war. Er gab dem Menschen, dem Bräutigam, die Ehre, dem der aus seiner Sicht für den guten Wein verantwortlich war. Und so kann es uns auch gehen, selbst wenn die Predigt oder egal welcher Dienst gut war und du den Dienenden loben kannst, kannst du doch denselben Fehler machen wie der Speisemeister, du kannst den Falschen loben. Es tut gut, wenn man als der, der gedient hat, auch gelobt wird. Das ist schön. Da sage ich nicht Nein dazu. Wenn mal einer kommt und sagt, hast du gut gemacht. Und das ist auch richtig. Paulus ist da uns auch ein Vorbild, ja? Er hat immer wieder andere gelobt für das, was sie an Gutem getan haben. Aber er hat dabei nie vergessen, Gott die Ehre zu geben. Er hat nie vergessen, auf den hinzuweisen, der es gewirkt hat. Ja? Wenn wir nicht den Herrn Jesus hinter dem Dienst, dem Werk, der Arbeit sehen, dann berauben wir ihn der Ehre, die ihm gebührt. Als ich im Geschäft noch war, habe dann mein Abschiedsgespräch mit dem Chef gehabt und mein Chef hat mich dann für meine Loyalität gelobt und so weiter, dass ich gute Arbeit geleistet habe und so weiter. Dann habe ich ihm sagen können, Herr Berner, wissen Sie, das war so, ich lebe mit Jesus. Und wenn es gut war, dann danken wir ihm dafür, weil er hat es gemacht. Er hat mich talentiert, er hat mich begabt, er hat mich befähigt, er hat mir Gelingen geschenkt. So, so vielen Fällen, ja, wo ich nur ihm Lob und Dank sagen kann. Und ich konnte dadurch auch ein Zeugnis sein. Und das wünsche ich uns allen, dass wir auch in unserer alltäglichen Arbeit im Geschäft, die Männer und Frauen, die jetzt arbeiten gehen, dass ihr seht, da ist der Herr Jesus mit dabei. Ich habe immer gedacht, der Herr Berner ist nicht mein Chef, das ist der Herr Jesus. Ich tue das, was er sagt. Und wenn er sagt, mach deine Arbeit ordentlich, dann mache ich sie ordentlich. Dann mache ich es so sorgfältig und so gut, wie ich es irgend kann. Das wird sich dann am Ende auszahlen. Das werden die Menschen sehen. Wenn du Jesus folgst, wenn du ihm gehorchst, dann werden die Menschen das sehen. Die werden vielleicht manchmal denken, spinnt der, jetzt lässt er sich auf die Backe schlagen und hält dann auch nur die andere hin. Also das macht man ja nicht. Na ja gut, kannst du mal drüber nachdenken, was Jesus da damit gemeint hat. Es gibt viele Situationen im Leben, da muss man auf etwas verzichten, damit man ein gutes Zeugnis ist. Wir dürfen nie den Geber der Gaben an die Stelle der Gabe setzen. Auch dürfen wir nicht den, der die Gabe ausübt, an Stelle Gottes setzen und dabei den Herrn vergessen. Ich denke da an die Korinther und ihre Gaben, gell, in Kapitel 1. Da kommen sie und dann sagt Paulus, ja, der eine sagt der Apollos, der andere sagt der Paulus, der dritte sagt dieser und der vierte sagt jener. Aber um uns geht es nicht. Es geht um Christus. Ihr habt einen falschen Blickwinkel. Ihr folgt Jesus nach und nicht ein Apollos oder ein Paulus. Ja? Und deshalb endet das erste Kapitel im ersten Korintherbrief mit den Worten, wer sich rühmen will, der rühme sich des Herrn. Das ist immer das End vom Lied, Jesus. Und es kann auch andersherum sein. Wie oft hast du schon gemeckert und warst unzufrieden, weil dir das, was dir dargeboten wurde, zu wässrig und wenig gehaltvoll oder vielleicht sogar falsch erschien? Vielleicht hast du den wahren Wert nicht erkannt, weil du nicht Jesus dahinter gesehen hast. Oh, jetzt predigt der schon wieder. Dem kann ich überhaupt nicht zuhören. Nee, da gehe ich lieber nicht hin. Geh doch mal hin, hör mal zu, was er zu sagen hat. Denk mal über das drüber nach, was gut ist, was er zu sagen hat. Vielleicht gehst du dann mit Gewinn nach Hause. Muss ja nicht alles mitnehmen. Das heißt ja nicht umsonst, prüfet alles und das Gute behaltet. Wenn einer was sagt, was nicht so gut ist, es kommt natürlich darauf an, was es ist. Wenn einer eine falsche Lehre verbreitet, dann sollte man auch dagegen was sagen. Ja. Aber ich denke einfach so, Vorlieben zu haben, ist immer gefährlich. Da kann man auch schief liegen. Es kann uns passieren, dass wir, weil wir falsche Erwartungen haben, gar nicht sehen, dass Jesus aus Wasser Wein macht. Und dann gehen wir raus und haben überhaupt keinen Nutzen davon gehabt. Aber wenn wir über das nachdenken, was gesagt wurde, dann können wir trotzdem einen Gewinn davon haben. Und andererseits ist es wichtig, dass wir als Dienende, als Wirkende, egal was wir tun, in der Demut und Bescheidenheit bleiben, im Wissen, dass wir nur Werkzeuge in Gottes Hand sind. Wir sind nur Werkzeuge in Gottes Hand. Und da sollen wir so gut wie möglich uns ihm zur Verfügung stellen, dass er das auch tun kann, was er will. Da brauchen wir gar nichts zum Eigenlob hervorkehren. Wie oft mangelt es uns da an wirklicher Demut? Man liest nichts davon, wie der Bräutigam auf das Lob des Speisemeisters reagierte. Offensichtlich nahm er es aber ohne Widerspruch entgegen. Er sagte nicht, ich weiß nichts von dem guten Wein. Ja. Wenn dir deine Arbeit zum Beispiel am Arbeitsplatz gelingt, dann vergiss nicht, vor deinen Mitmenschen Gott die Ehre zu geben. Vielleicht in einem Gespräch ergibt sich das, dass du sagen kannst, ja, da hat mir der Herr geholfen. Die Menschen müssen immer alles alleine machen. Und sie können auch viel alleine machen. Gott lässt sie auch machen. Und sie erreichen unglaubliche Dinge wie KI. Das ist eigentlich unglaublich, was Menschen da leisten. Ne? Nur wo führt es halt hin am Ende? Ohne Jesus führt es halt nicht zu seinem Ziel. Zum Schluss zeigt uns der Text auch, was passiert. Und das ist der fünfte Punkt. Wenn man Jesus vertraut, ist uns da nicht zuerst Maria ein Vorbild? Sie vertraut sich mit ihrer Erkenntnis des Mangels Jesus an und erfährt, dass der Herr, auch wenn er sie zunächst zurechtweist, am Ende doch auf ihr Anliegen, ihren wohlgemeinten Hinweis eingeht. Und damit ehrt er sie auch als seine Mutter. Das war sein Werk, dieses Wunder zu tun. Er wollte Maria nur deutlich machen, du, ich tue die Werke des Vaters, nicht die Werke der Menschen. Die Diener, sie gehorchen einer eingeladenen Frau. Stellt euch das mal vor, die war nur eingeladen, die war nur Gast. Aber die Diener folgten ihr in dem, was sie sagte. Das allein war ja schon außergewöhnlich. Normalerweise nahm sie ihre Anweisungen wahrscheinlich vom Speisemeister entgegen. Der sagte ihnen, was sie zu tun hatten. Aber sie gehorchen und ich denke in der Erwartung, was als nächstes kommt. Schöpft nun, springt es dem Speisemeister und sie brachten es hin. Und sie werden gewaltig überrascht, denn aus dem Wasser ist auf einmal Wein geworden. Sind wir nicht auch von unserem Herrn schon oft überrascht worden, wenn wir mit glaubender Herzenshaltung getan haben, was er uns gesagt hat? Da müssen wir uns ständig neu entscheiden, im Gehorsam, im Vertrauen zu handeln. Kürzlich hatte ich ein Gespräch mit meinem Bruder. Da ging es ums das tun zu wollen, was Jesus uns lehrt. Und da ging es darum, ja, manchmal wollen wir ja eigentlich gar nicht so richtig. Wir wollen ja eigentlich doch lieber sündigen. Das steckt ja in uns drin, ne? Die Versuchung ist ja da. Und irgendwie wollen wir eigentlich jetzt gerade nicht das tun, was Jesus will. Und eigentlich wollen wir es dann doch, weil ja der Heilige Geist in uns wirkt, dass wir es wollen. Jetzt merkt man, das ist ein Kampf, ne? Dann habe ich zu ihm gesagt, weißt du, du kannst ja den Herrn Jesus bitten, dass er dein Wollen des Guten stärkt. Dass er das in dir wirkt. Dass du das tust, was er will, dass du willst, was er will. Er kann dich willig machen. Da hat er zu mir gesagt, so habe ich es noch nie gesehen. Stimmt, das mache ich jetzt. Und es ist interessant, wie wir manchmal, und das basiert ja eigentlich auf dem Wort Gottes, da heißt es, das Wollen ist bei mir vorhanden, so er wirkt das Wollen wie das Vollbringen. Ja, im Römerbrief heißt es doch, das Wollen ist bei mir vorhanden, aber das Vollbringen gelingt mir nicht. Und ein paar Briefe später heißt, dass Gott in uns das wirkt, das Wollen, wie das Vollbringen. Jetzt kann ich drum beten und kann sagen, danke Herr, das ist dein Wille. Danke, dass du das in mir schaffst. Ich bin zu blöd dazu, krieg's nicht hin. Ich finde es einfach gut, dass wir uns auf das Wort Gottes wirklich verlassen können. Und dass Gott sich auch beweist in unserem Leben. Ja? Und wenn Gott sagt zum Beispiel in Philipper 4, Vers 6 bis 9, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Was passiert dann? Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Das passiert dann, wenn wir wirklich mit ganzem Herzen, mit Gebet und Flehen und vor allem mit Danksagung: Danke, Herr, dass du es machst. Dass du es kannst, das wissen wir. Aber jetzt fehlt uns vielleicht der Glaube, dass er es auch wirklich machen wird. Wenn es nach dem Willen Gottes ist, dann wird er es machen. Glaub mir das. Vielleicht macht er es nicht sofort, aber er macht's. Gott hilft. Und dann heißt es da weiter: Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht, darüber denkt nach. Machen wir das? Fällt uns schwer, gell? Meistens denken wir über das nach: Ah, der hat wieder das gemacht und der hat wieder jenes nicht gemacht. Und wieso haben sie da wieder nicht geputzt? Und wieso ist da ein Fleck im Teppich? Das hätte man doch eigentlich aufpassen können, dass die Kinder nicht rumschlappern. So geht es mir manchmal. Ich bin der, der den Teppich dann reinigt. Ich hole immer die Maschine und dann geht's los. Mittlerweile denke ich, ist ja gut, dass der Fleck da ist, dann habe ich wenigstens was zu tun. Weil als Rentner braucht man ja Arbeit, ne? Können wir erwarten, dass Gott uns mit seinen Segnungen überrascht, wenn wir das und noch andere Gebote nicht tun? Wir müssen schon was tun. Aber wir dürfen es nicht tun, weil wir es jetzt aus eigener Kraft könnten. Ja? Tun wir das in Lauterkeit, ohne Hintergedanken, da wird das Resultat nicht ausbleiben. Was war das Resultat, dass Maria Jesus auf den Mangel aufmerksam machte, obwohl er das ja selber gewusst hat? Ja, Jesus wusste ja, dass der Wein alle war. Er weiß alles. Ja? Was war das Resultat davon, dass sie als nächstes die Diener aufforderte, Jesus zu gehorchen, in dem, was er ihnen sagen würde? Wir lesen es in Vers 11. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus in Kana in Galiläa und ließ seine Herrlichkeit offenbar werden. Und seine Jünger glaubten an ihn. Damit hat er gezeigt: Ich bin Gott. Ich bin der, der aus Wasser Wein machen kann. Die Jünger erlebten die Herrlichkeit Jesu und ihr Glaube wurde dadurch gestärkt. Das versetzte sie in die Lage, ihm noch mehr zu vertrauen. Wir sehen dann später in der Entwicklung der Jünger, dass es immer wieder so Situationen gab, wo sie, da speist Jesus 5000 Leute und sie haben es immer noch nicht kapiert. Bis zum Schluss, erst als der Heilige Geist kam, da haben sie plötzlich Leben in sich gehabt. Da hat sich plötzlich alles verändert. Wir sind ja heute so Menschen, die den Heiligen Geist haben. Wir leben ja nach Pfingsten. Ja, wir haben den Heiligen Geist, wie die Jünger damals ihn bekommen hatten. Und deshalb können auch wir die Herrlichkeit Jesu erleben, sehen, auch in den kleinen Dingen. Und dadurch unser Glaube gestärkt werden. Lasst uns daran arbeiten, mit Gottes Hilfe, dass unser Glaube, unser Vertrauen auf den Herrn Jesus wächst, indem wir ihm gehorchen. Ich sehe so viele Gläubige, wo ich merke, die stehen an einem bestimmten Punkt. Ich habe so manche Vergleiche. Der stand an dem Punkt, wo er heute steht, schon vor 10 Jahren. Sollte nicht so sein. Wir sollten wachsen. Wachsen tun wir durch die Herausforderungen in unserem Leben, durch die Schwierigkeiten, durch das, was nicht so toll ist in unserem Leben. Dadurch wachsen wir noch viel, viel mehr. Das brauchen wir. Und Gott lässt es deswegen auch in unser Leben kommen. Deswegen ist auch manchmal Mangel da, weil wir dann zu Jesus kommen müssen und sagen müssen: Herr, hilf mir, beseitige den Mangel. Wenn du Jesus eingeladen hast in dein Leben, dann mach ganze Sache mit ihm. Dann gehorch ihm, folg ihm, lern von ihm, sei ein Jünger. Und wenn du einen Mangel siehst, dann geh zu Jesus. Sag es ihm und sag es auch denen, die mithelfen können, ihn zu beseitigen. Wichtig ist, sag es in Liebe. Und wenn du es ihm gesagt hast und er scheint nicht darauf einzugehen, Vertraue ihm trotzdem, wie Maria. Wir haben in der Gemeinde immer wieder Situationen, da sehen wir schon weit voraus als Älteste, müssen wir das. Da sehen wir Dinge, die entwickeln sich, und wenn die sich so weiterentwickeln, dann hat es Folgen. Und über diese Folgen, die dann da kommen, da müssen wir jetzt schon drüber nachdenken. Unsere Gemeinde wächst, und jetzt sind wir im Nachdenken, wie können wir unser Gemeindehaus erweitern. Wir haben schon Skizzen gemacht und Pläne, aber an dem Punkt, dass wir sagen, jetzt müssen wir es machen, sind wir noch nicht. Aber das müssen wir dauernd im Auge behalten, wie sich es entwickelt, wie sich die Geschwister entwickeln, die gekommen sind. Bleiben die in der Gemeinde oder gehen die wieder weg? Das sind alles Dinge, wo ich dafür bete, Herr, wenn du sie hierher geschickt hast, dann mach du, dass sie da bleiben und dass wir weiter wachsen können. Nicht nur zahlenmäßig, sondern auch innerlich. Das ist ganz wichtig. Wir müssen innerlich miteinander wachsen. Jesus entgegen. Wenn du Jesus kennst, hab den Mut, anderen von ihm zu erzählen. Wenn dir der Mut fehlt, dann bitte Gott, dass er ihn dir schenkt. Schenk du mir die Freimütigkeit, von dir zu berichten, von dir zu erzählen. An der Bushaltestelle oder im Supermarkt oder egal wo. Bittet, so wird euch gegeben. Und gib in allem, was er in deinem Leben tut, auch das, was dir nicht gefällt, die Ehre. Vergiss nie, den Geber der Gaben zu loben. Er ist der Herr, nicht du und ich. Ich schließe mit dem Wort der Maria. Was er euch sagt, das tut. Der Herr helfe uns dabei. Amen.
Danke, Andreas und auch Tabea, für euer Lied vorher und für die Predigt, die uns ja praktisch gezeigt hat, wie wir leben können im Alltag. Mit Mangel umgehen, mit Vertrauen, mit Hoffnung, mit Erwartung, und dass du uns Jesus groß gemacht hast. Danke. Gottes Segen euch beiden weiter. Beim Schiffle bauen und Buchladen und so weiter. Ich wollte auf die Termine hinweisen in dieser Woche. Am Mittwoch ist um 9.30 Uhr Frauentreff. Dann ist Johann dann wieder ab heute irgendwann im Laufe des Tages ist er wieder da. Also es gibt wieder Abendbibelschule um 19.30 Uhr. Und um 20.30 Uhr ist Gemeindegebet. Wer fühlt sich da angesprochen und kommt? Am Donnerstag ist ja hier Alpha-Kurs vom Christlichen Zentrum, glaube ich, oben. Und auch Jungschar machen die um 17 Uhr. Aber für uns ist Gottesdienst am Sonntag wieder um 10 Uhr. Und jetzt die nächste Folie. In zwei Wochen ist also samstags am 27.06. um 9 Uhr den ganzen Tag ein Tagesseminar mit Daniel Schulte. Der hat als Gemeindegründer in Meran gewirkt und wird an dem Wochenende da sein. Am Sonntag ist er dann ACE, also ein gemeinsamer Gottesdienst mit den befreundeten Gemeinden hier in Pfullingen. Dieses Tagesseminar hat das Thema Glaube und Gemeinde zwischen Aufbau und Anfechtung. Eine Miniserie zum Buch Nehemia. Und dazu gibt es ja diesen Flyer, der samstags und sonntags jeweils erklärt. Und es gibt hinten eine Liste, wo man sich eintragen kann, einfach wegen Mittagessen. Joe wird hier Mittagessen kochen und es gibt auch sonst Kaffee und Brezeln und so Sachen. Dauert halt von 9 bis 16 Uhr, glaube ich. Nehmt euch die Zeit, wenn es möglich ist, und lernt von Nehemia. Und am Sonntag ist hier kein also an dem 28. Also in 2 Wochen kein Gottesdienst, sondern es ist bei schönem Wetter im Stadtgarten da drüben, bei der Ulandschule, ein ACE-Gottesdienst mit dem Daniel Schulte zu dem Thema Höre und Lebe, Lebenskunst und Spiritualität. Und dann anschließend wird da gegrillt. Bei schlechtem Wetter wird es bei den APIs irgendwie dann stattfinden, in der Kaiserstraße, also gleich neben dem Stadtgarten. Also nehmt die Flyer mit. Dann am Sonntag, am 5. Juli ist das. Da wird dann Gemeindetag sein in Mössingen, so wie schon immer wieder oder jedes Jahr einmal. Diesmal wieder auf der Royal Rancher Wiese, also vor Mössingen. Bei dem ersten Kreisverkehr irgendwo oder danach muss man parken in dem Industriegebiet und dann, ja, also in Mössingen, das Industriegebiet, genau. Da gibt es auch Flyer hinten, solche gelblichen Flyer. Und es gibt auch eine Liste, wo man sich einträgt, ob man, wie viele Personen mitbringt, welche, ob man Kinder mitbringt, die betreut werden müssen. Und ob man Salat oder Kuchen mitbringt, das kann man da alles eintragen. Das, ja, Andreas oder Tabea hat noch gefragt, wer helfen könnte bei der Kinderbetreuung. Der darf sich nachher noch bei euch melden oder uns das sagen, wer da Zeit hat. Okay, also 2x verschiedene Listen, nehmt Gebrauch. Am 27. Juli, das ist also noch eine Weile her, aber da haben wir Open-Air-Taufe an der Lauchert, oben auf der Alp, bei, ja, und anschließend Gemeindepicknick. Soweit. Danke euch, Musikteam, dass ihr ja, hier uns geleitet habt. Bevor wir das Schlusslied singen, möchte ich euch noch einfach einen Vers mitgeben für diese Woche aus 2. Korinther 13, Vers 13. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen.